Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 14. Juni, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und seid ausgeruht. Andreas, bist du einigermaßen ausgeruht?
Ja, zugegebenermaßen nicht ganz so richtig. Ich bin ja gerade in München, wie wir letzte Woche schon angekündigt haben. Und ich schlafe nicht so richtig gut. Es ist verdammt warm hier in München. Und die Klimaanlage hat nicht so richtig gut funktioniert. Aber keine Klagen. Deswegen bin ich jetzt früh wach. Und dann gehe ich gleich noch joggen. Dann esse ich eine Weißwurst. Dann trinke ich eine halbe. Und dann ist alles wieder okay.
So soll es doch sein. Du hast ja auch morgen dann erst deinen großen Auftritt. Von daher kannst du dir heute ja noch mal 1, 2, 3 Weizen reinholen. Das sollte doch dann funktionieren. Und vor allen Dingen erst Nachstand jetzt selbstverständlich. Aber dann hast du nicht so gut geschlafen. Hier in Hamburg ist es übrigens auch relativ warm. Also das kostet einen schon so ein paar Minuten Schlaf. Aber wir können ja mal gucken, wer hat denn in der Sportwelt eigentlich gut geschlafen? Schmeißen wir mal ein paar Namen rein. Johanna Konta, die Tennisspielerin.
Die hat in Nottingham als erste Frau seit Sue Barker, und zwar im Jahr 1981, ein WTA-Turnier auf heimischem Boden gewonnen. Die hat wahrscheinlich geschlafen wie ein Stein.
Novak Djokovic auch, nach 0-2 Satzrückstand, Finale der French Open, doch noch gedreht gegen Tsitsipas. 19. Grand Slam-Sieg seiner Karriere, jetzt rückt da Nadal und Federer weiter auf die Pelle, die haben 20, also in Wimbledon könnte er sich eingeholt haben.
Unfassbar. Also der erste Profi, der jedes Grand Slam mindestens zweimal gewonnen hat, der Typ ist wirklich unfassbar. Er besiegte Nadal jetzt zweimal in Paris und Federer dreimal in Wimbledon, und du hast es gerade gesagt. Da blicken wir dann auf den heiligen Rasen in Wimbledon mit ganz, ganz, ganz besonderen Erwartungen, muss man jetzt auch sagen.
Den lädt doch keiner mehr gerne in sein Wohnzimmer ein, wenn er da so Unordnung macht.
Ja, allerdings.
Chance Wahnsinn. Auf einen Jahresslam hat er. Weiter groß. Und er könnte ihn ja sogar noch vergolden. Also das wäre jetzt das Ultimo, aber...
Ja, und er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wenn man mal erzählt, das war ja auch ein bisschen dieses Endspiel in Paris, ja auch ein Kampf der Generationen. So ein 22-jähriger Tsitsipas gegen Djokovic, der natürlich auch schon, sagen wir mal, mindestens mal im Frühherbst seiner Karriere angekommen ist.
Ja. Wir haben Federer nachher auch noch, ganz hören wir auch noch in dem Vorausblick auf die Woche oder auf den Tag. Aber gucken wir erstmal noch auf ein paar weitere Leute, die gut oder schlecht geschlafen haben. Der Verantwortliche für die Technik auf der Schalker Mitgliederversammlung. Scheißnacht gehabt.
Also ganz ehrlich, also auf Schalke macht ja bald keiner mehr nur irgendein Auge zu. Also da habe ich immer gut geschlafen, aber die können jetzt langsam nicht mehr schlafen. Also du hast es gerade gesagt, der Verantwortliche für die Technik auf der Schalker Mitgliederversammlung, denn die musste abgebrochen werden. Nicht, weil sie sich nicht einig wurden oder sonst irgendwas, nein, wegen technischer Probleme. Also das passt irgendwie zur abgelaufenen Saison.
Ja, erst Leistungsprobleme bei der Mannschaft, jetzt Leitungsprobleme auf der Mitgliederversammlung. Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung, auch beim FC Schalke. Deutschen Hockeydamen auch nicht so gut geschlafen.
Ach Gott, ja. Also das ist ja fast schon tragisch. Und Oranje brennt im Auge aller Hockeyfans. Ja. Erst tags zuvor, die Herren haben das EM-Finale gegen die Niederlande verloren und die Frauen machen es genauso. Das tut schon ein bisschen weh. Da würde ich dann doch nicht mit orangener Bettwäsche ins Bett gehen.
Ja, die haben wirklich einen Lauf, die Niederländer aktuell im Fußball. Ja, auch 3-2 gegen die Ukraine gestern Abend noch gewonnen. Also
Wahnsinnsspiel.
Ziemlich geiles Spiel. Absolut. Mhm. Also die werden sicherlich auch ganz gut geschlafen haben. Und der Trainer von Venezuela bei der Copa oder generell alle Verantwortlichen bei der Copa schlafen wahrscheinlich aktuell überhaupt nicht gut wegen dieser laufenden Corona-Meldung, die da kommen. Und der Mann von Venezuela, der Trainer, der musste ja 15 neue Namen lernen. Die hatte man ihm dann nachnominiert sozusagen, nachdem ihm ja mehr als die halbe Mannschaft ausgefallen war. Das ist schon echt krass.
Da machst du auch kein Auge zu, ne? Wer ist denn das überhaupt? Wer ist denn das? Was spielt der für eine Position? Ach, so kann ich den einsetzen. Ja, da schläft kein Mensch mehr.
Obwohl, ich glaube, Christian Groß hat bei Schalke damals ganz gut gespielt. Aber lassen wir das. Das ist, Thema ist durch. Wir haben auch noch andere Themen, oder?
Ja, natürlich, denn die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, dafür müssen wir natürlich ganz genau drauf gucken. Du lässt uns nämlich gleich mal hinter die Kulissen gucken am EM-Standort München. Du bist ja nicht nur zum Spaß da. Du arbeitest nicht nur für die UEFA, sondern natürlich auch für uns.
Ja, selbstverständlich. Machen wir also dann gleich. Wir gucken aber auch auf Manuel Gräfe, denn der plaudert mit uns über seinen neuen Job und sein schweres Erbe als TV-Schiri-Experte.
Und unser Handball-Experte hat beim Champions League Final Four in Köln ganz genau hingeguckt und hat auch ein paar Erkenntnisse von diesem Finale mitgebracht.
Ja, und was nicht fehlen darf, ist natürlich die Stand jetzt Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights.
Und eine Frage des Tages haben wir selbstverständlich auch noch zu klären. 3 Tage EM sind jetzt vorbei. Wir haben eben schon mal kurz angerissen. 14 von 24 Teams haben wir jetzt schon sehen können. Ich würde mal sagen, Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. Ne? Welche Teams haben besonders überzeugt, besonders enttäuscht? Also unsere Meinung mal.
Ja, beziehungsweise noch härter ausgedrückt möchte ich sagen, von wem wollen wir mehr sehen und welche Teams, die können, ja, schon gleich nach dem ersten Spiel eigentlich weg. Bisschen böse ausgedrückt, ja. Aber im übertragenen Sinne. Stand jetzt natürlich. 2 Einschätzungen in je 40 Sekunden. Malte.
Ja, Italien kann ich mir immer angucken und jetzt erst recht, weil sie auch richtig gut kicken, also absolut mehr davon. Denen fehlt zwar der große Knipser, aber sie haben wieder einen richtig guten Teamgeist. Das ist so ein bisschen wie 2006, da könnte was gehen. Aber noch besser als Italien sind aktuell die Belgier drauf. Für mich diesmal mehr als ein Geheimfavorit. Lukaku in absoluter Topform und wenn erst De Bruyne auch noch mitspielen kann, dann glaube ich, sind die nur sehr schwer zu stoppen. Für mich die beiden Top-Teams Stand jetzt. Niederlande gegen Ukraine, das war das beste Spiel bisher, hat richtig Spaß gemacht, dieses 3:2. England viel Potenzial, aber ein bisschen eindimensional, aber immerhin erstmals einen EM-Auftakt gewonnen. Den Österreichern muss man das auch bescheinigen, die haben erstmals seit über 30 Jahren wieder bei einem Turnier mal überhaupt was gewonnen, aber da war noch sehr viel Stückwerk bei. Die Schweiz hat viel Alarm gemacht, bislang aber wenig Ertrag rausziehen können. Die können und müssen sich steigern und den kompletten Anti-Fußball habe ich persönlich jetzt von der Türkei und von Russland gesehen und die letzten können nicht nur wegen ihrer Hühnerhaufenabwehr eigentlich weg, sondern auch noch wegen des verweigerten Kniefalls. Also die braucht eigentlich keiner.
Also ich gebe dir in allen Punkten recht, Malte. Wir haben einige Teams gesehen, die fast schon erschreckend gut in das Turnier gestartet sind. Das legt die Latte natürlich hoch für die anderen Teams, die sich in den kommenden Tagen als Mitfavorit auch zeigen wollen. Italien, du sagst es, ein absolutes Brett. Belgien genauso stark, erwartungsgemäß. Einschränkend aber, dass Russland nur wirklich völlig indiskutabel war. Österreich zeigt uns, wie man Nordmazedonien schlägt, ausgerechnet. Aber das sollte man auch nicht überbewerten. Ich denke, Wales gegen die Schweiz war das, was man sagen kann, das braucht kein Mensch sehen. Und das, was kein Mensch sehen möchte, war Dänemark gegen Finnland. Denn das hat uns alle doch dann mitgenommen. Und davon wollen wir einfach so nichts mehr sehen. Zum Glück ist das Ganze einigermaßen gut ausgegangen. Das Spiel es wurden kaum Fehlentscheidungen gemacht. Das finde ich mal super schön. Dass die dort allerdings in diesem Spiel weitergespielt haben, das war für mich die erste krasseste Fehlentscheidung der Euro. Ohne Makel dagegen Dr. Felix Brüch, der gestern das Topspiel, du hast es angesprochen, zwischen der Ukraine und den Niederlanden geleitet hat und selbst auch top war.
Das hat Tom Bartels ja auch mehrfach ganz, ganz laut unterstrichen in seinem Kommentar. Aber was denkt ihr denn? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung zu unserer Frage des Tages an unsere Nummer, an die 0331 298 5028. Ganz wichtig, nur eine Sprachnachricht senden und diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und natürlich eurem Namen beginnen, damit wir die Nachricht dann auch entsprechend zuordnen und zitieren können.
Stand jetzt aktuell.
So, und jetzt nehmen wir euch mal mit hinter die Kulissen an den EM-Standort München. Andreas ist da als Stadionmoderator, wird dann das deutsche Spiel gegen Frankreich für Publikum moderieren. Das ist auch für dich mal wieder eine neue Geschichte, ne? Du hast ja jetzt länger auch dann öfter mal Geisterspiele gehabt, Pokalfinale zum Beispiel, aber
richtig,
jetzt
Pokalfinale
da.
Ja, Pokalfinale zum Beispiel im vergangenen Jahr die Europa League, das Endturnier, das ja in Nordrhein-Westfalen gespielt wurde, die Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft auch als Geisterspiele. Von daher ist das jetzt wirklich schön. Natürlich hatte ich gestern bei den Proben natürlich noch kein Publikum, klar, aber alleine die Aussicht, dass 14.500 Leute, so sieht's im Moment wohl aus, dass die wirklich im Stadion sein werden, das lässt mich wirklich hoffen, aufatmen und mit einer besonderen Vorfreude auf dieses Spiel gucken.
Meinst du, greife mal voraus, kannst du dann morgen oder heute Nacht gut schlafen?
Ich habe schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag nur semi-gut schlafen können. Also das habe ich vorhin schon angesprochen, die Temperatur. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich freue mich richtig. Das ist ja das, was wir auch am Freitag bei uns im Podcast besprochen haben. Weil du gesagt hast, du bist noch nicht so richtig in Stimmung. Ich bin's, aber eben durch den Job auch. Mhm. Und das ist ja auch ein Stück weit Leidenschaft, die ich dann auch transportieren muss. Und so habe ich schon mich tierisch auf die Proben gefreut, endlich in der Allianz Arena zu sein und dieses Feeling zu haben, dass du jetzt ein Teil dieses großen Turnieres bist, und das nimmt einen auch so ein bisschen mit, also bewegt einen emotional. Mhm. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Und ich werde heute Nacht nicht so richtig gut schlafen, ehrlicherweise. Das glaube ich auch. Aber es ist eher die Vorfreude als Angst vor irgendetwas. Mhm.
Jetzt habt ihr viel geprobt. Du hast mir erzählt, du warst seit dem frühen Morgen gestern dann auch unterwegs und hast da eben dann schon Stellproben und alles Mögliche gehabt. Wie läuft denn sowas ab? Was muss man da so proben? 10 Stunden, 12 Stunden?
Es sind halt einfach Hunderte an so einem Projekt beteiligt. Also die ganzen übertragenen Stationen, dann wir vom Fan-TV und die ganzen Organisatoren, Eröffnungszeremonie etc. Und du musst dir vorstellen, das ist natürlich... Wenn wir zum Beispiel ein Länderspiel der Nationalmannschaft machen, dann haben wir unser Team beim Deutschen Fußballbund, die bereiten das bärenstark vor, das ist alles eingespielt, und dann wissen wir auch im Stadion, ist halt einfach alles wie immer, muss man fast sagen, ne? Weil wir das ist eine gelernte Situation. Jetzt kommen aber Produktioner aus ganz Europa dazu. Also zum Beispiel das ganze Übertragende im Stadion, das World Feed, wie man sagt, das was dann von der UEFA produziert wird, das sind alles Italiener. Die unterhalten sich dann auch fast ausschließlich auf Italienisch, und dann kommt man so italienisches Englisch mit dazu, und da musst du dich dann einklinken und so. Das ist alles sehr, sehr diffizil, sehr kleinteilig. Und du willst natürlich keine Fehler machen, weil, und das haben wir jetzt auch am Wochenende, auch bei dem Spiel, für das wir gerade schon angesprochen haben, in Kopenhagen mitbekommen, wenn du falsche Entscheidungen fällst, fällt das natürlich sofort auf dich zurück, also nicht auf dich persönlich, sondern auf die Organisatoren etc. Und es will sich natürlich keiner angreifbar machen. Und bevor wir ein erstes Spiel machen, wollen wir gucken, dass wir irgendwie alle Möglichkeiten durchgespielt haben und die ganze Nummer so wasserfest wie möglich haben. Ja, es können immer Dinge passieren, aber es ist natürlich so, also was proben wir? Wir kommen dorthin morgens, dann besprechen wir uns, dann wird der Ablauf durchgegangen, dann gucken wir, ob es noch Änderungen im Ablauf gibt, dann gucken wir, ob alle Einspielfilme da sind, alle Parts, die im Ablauf sind. Wir fangen weit, weit vor dem Spiel natürlich an. Wir zeigen Bilder vergangener Europameisterschaften, die schönsten Tore der Deutschen, jetzt auch morgen dann die schönsten Tore der Franzosen zum Beispiel. Und. Und das will natürlich alles von mir zweisprachig anmoderiert werden. Und das muss eben alles stimmen. Das läuft ein perfektes Timing. Und ja, da muss man schon ein bisschen proben, muss man ehrlich sagen.
Und wann musst du dann am Dienstag schon im Stadion sein, damit du auch rechtzeitig dann an deinem Platz bist und alles letztlich auch so steht, dass es dann auch so ablaufen kann, wie ihr es trainiert habt?
Tatsächlich bin ich 8 Stunden vorher da, also 8 Stunden vor Anpfiff. Mein Arbeitstag beginnt dann um 13 Uhr und endet 1 Stunde nach Spielende. Und und dann wird da auch nochmal besprochen, gab es Änderungen über die letzten 48 Stunden und etc., was müssen wir beachten und. Und dann geht das los, ja, und dann bin ich die Stimme der Football Arena Munich. Und es ist nur, falls jetzt irgendjemand und das Spiel heute Abend dann, das Spiel morgen Abend sich anschaut und dann sagt, geht gar nicht aus dem Sattel, wie man das vielleicht bei Länderspielen gewohnt ist. Ich bin Gastgeber der UEFA. Also ich bin nicht der Sprecher der deutschen Mannschaft, nicht der französischen Mannschaft, sondern ich bin Gastgeber. Ich spreche deshalb zweisprachig mit den Gästen. Und muss sozusagen das aus einer einigermaßen neutralen Brille sehen, die ich natürlich nicht aufhabe. Ich habe natürlich unsere Brille, das ist ja ganz klar. Und ich hoffe, das können die Gäste dann oder die Zuschauer im Stadion auch spüren, dass da doch mein Herz für unser Team schlägt. Aber es darf nicht zu sehr sein. Muss man das dazu sagen.
Wir werden das Ganze natürlich verfolgen, aber erstmal hören wir uns ja morgen früh dann sowieso auch nochmal hier bei Stand jetzt. Und jetzt darfst du deine Stimme auch ein bisschen schonen. Das Interview mit Manuel Gräfe, das habe ich ja schon vorproduziert, von daher kannst du dich noch bis zur Dreierkette ein wenig entspannen.
Interview.
Am Wochenende startete Manuel Gräfe in seine neue Aufgabe. Der langjährige DFB-Schiedsrichter ist ja jetzt ZDF-Schiri-Experte bei der EM und er gab jetzt am Wochenende eben seinen Einstand. Keinen leichten angesichts der dramatischen Ereignisse um Christian Eriksen. Davon wusste er natürlich noch nichts, was da auf ihn zukommen würde, als wir kurz vor EM-Start mit ihm über seine neue Tätigkeit sprachen. Herr Gräfe, wie haben Sie denn reagiert, als Sie gefragt wurden, ob Sie neuer Schiedsrichter-Experte des ZDF werden möchten?
Ich war jetzt mal überrascht, weil Urs Meier hat das hervorragend die letzten Jahre gemacht und ich wusste nicht, dass da Bedarf ist. Und es war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar, wie es mit mir weitergeht, ob noch als Schiedsrichter für den DFB oder nicht. Insofern war ich erstmal überrascht, habe mich aber auch gefreut, weil das ja auch eine Ehre ist, wenn man das machen darf.
Aber das sind schon große Fußstapfen, die Sie da treten, oder?
Absolut. Ich finde, er hat das wirklich hervorragend gemacht. Wir kennen uns auch seit Brasilien, haben uns auch privat kennengelernt, schätzen uns sehr. Also er ist nicht nur ein charmanter, eloquenter Typ, sondern er hat das auch fachlich sehr, sehr gut gemacht. Er war Top-Schiedsrichter und ich fand, dass er das auch immer sehr sympathisch, authentisch und fachlich sehr gut im ZDF rübergebracht hat. Ich hoffe, ich kann würdig in die Fußstapfen treten.
Was macht denn überhaupt aus Ihrer Sicht einen guten Schiedsrichter aus? Wie würden Sie diese Tätigkeit charakterisieren? Sie haben sie lange genug selber ausgeführt.
Ich finde persönlich immer, wenn er ruhig und sachlich das Spiel managt und man ihn eigentlich gar nicht merkt, aber natürlich gibt es immer Szenen, wenn das Spiel entscheidend ist, weil es vielleicht ein Elfmeter zu einem entscheidenden Tor ist oder eine Absetzentscheidung, dann rutscht man natürlich automatisch rein, aber wenn es ruhig und sachlich über die Bühne gebracht wurde, mit Kompetenz, mit Verständnis, mit Kommunikation, ist ja immer eine spannende Aufgabe auch.
Jetzt kommen Sie direkt aus Ihrer aktiven Karriere als Experte zum ZDF. Wie hilfreich ist das, dass Sie quasi aus laufendem Betrieb rausgekommen sind in die neue Aufgabe, jetzt in den Mainzer Keller?
Es ist natürlich nicht so viel anders eigentlich als vorher der berühmte, in Anführungszeichen, Kölner Keller, auch wenn es gar kein Keller mehr war. Es geht eben darum, die Sachen zu analysieren, Fernsehsachen zu bewerten, Bilder zu bewerten und zur richtigen Entscheidung zu kommen. Ich freue mich einfach auf die Aufgabe. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn ich da nicht zu weit weg bin vielleicht auch, weil ich jetzt die meisten Jungs noch kenne, auch persönlich. Da hat man vielleicht auch einen Zugang. Man weiß, warum, wieso, wer vielleicht auch so reagiert hat. Und man kennt natürlich die Auslegung noch sehr aktuell, auch wenn die sich immer punktuell verändert. Das ist vielleicht der einzige Vorteil. Wenn man gerade raus ist, dann hat man natürlich den neuesten Stand sozusagen.
Jetzt müssen Sie als ZDF-Experte natürlich auch Entscheidungen Ihrer Kollegen bewerten und sogar mal als falsch bezeichnen. So kurz nach der Karriere, ist das jetzt schwieriger? Wie stellen Sie sich das vor? Wie wird das laufen?
Also erstmal sehe ich mich da nicht irgendwie wie Gaius Caesar, der den Daumen senkt oder hebt. Es geht ja immer darum, das fachlich zu bewerten und einzuordnen. Aber das habe ich schon immer so gehandhabt. Früher habe ich gespielt, dann wurde ich Schiedsrichter, da habe ich ja auch Freunde gepfiffen, Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, gegen die ich gespielt habe. Wenn ich sage, mal Bier ist Bier, Schnaps ist Schnaps. Also das war für mich immer selbstverständlich, dass wenn man eine Aufgabe hat, dafür hat man diese Aufgabe zu erfüllen. Wenn ich spiele, spiele ich. Wenn ich Schiedsrichter war, dann war ich der Schiedsrichter. Und wenn ich jetzt eben dann ZDF-Experte bin, dann muss ich eben die Sachen bewerten oder einordnen und fachlich einschätzen. Das kann ich trennen, das konnte ich immer trennen und damit habe ich eigentlich kein Problem.
Kommen wir mal gerade zum Handspiel. Für Schiedsrichter ist es ja inzwischen unheimlich schwer geworden, das zu bewerten. Sind die Regularien insgesamt vielleicht auch zu komplex geworden? Ist ja auch immer ein Vorwurf, der auftritt.
Es geht grundsätzlich darum, man hatte den Versuch unternommen, durch mehr Parameter mehr Klarheit zu schaffen. Aber der Versuch ist so ein bisschen schiefgegangen, weil mehr Parameter heißt auch immer für jeden Schiedsrichter eine andere Abzweigemöglichkeit oder das dann anders zu bewerten. Und Handspiel ist auch wirklich komplex. Es ist einer der komplexesten Vorgänge. Auf einen Zweikampf kann man sich vorbereiten, auf eine Aufball-Einwurf-Situation, auf eine Absetzsituation. Aber Handspiel kommt manchmal aus dem Nichts. Und das schätzt man vielleicht am Fernsehen, aber die Geschwindigkeit ist dann in Realität dann doch ein bisschen anders. Und da muss man optimale Stellungsspiel haben. Das muss man richtig bewerten können. Man muss die Aktion des Spielers bewerten, aber auch von wo kommt das, war der Ball abgefälscht. Da gibt es unglaubliche viele Parameter, die man einordnen muss. Und das ist wirklich kein einfacher Vorgang. Aber wir sind wieder ein bisschen auf dem Weg, Absicht in den Vordergrund zu stellen.
Der VAR unterstützt Schiris jetzt seit Jahren bei knappen Entscheidungen und wird jetzt auch erstmals bei einer EM eingesetzt. Haben Sie den VAR während Ihrer Karriere als große Hilfe empfunden?
Es ist so eine Art Fallschirm immer gewesen, so eine Art Backup. Also wenn dann was schief geht, will doch keiner, dass irgendwie man 2 Meter abseits übersieht, weil er die Berührung davor nicht gesehen hat oder weil ihm einer vor der Nase stand oder immer ein klares Handspiel nicht gesehen. Also so für so die ganz großen, schweren Fehlentscheidungen als Backup fand ich das immer sehr sinnvoll. Und für Räume sowieso, also für Abseits, ist es halt technisch festzulegen. Und da ist das ein hundertprozentiger Vorteil gewesen. Aber es darf nicht Mittel der Spielleitung werden, indem ich dann irgendwann nichts mehr entscheide. Man muss das Spiel trotzdem so leiten wie ohne VAR, aber sollte man es vergravieren, dann hat man eine Art Hilfestellung.
In Ihrer aktiven Zeit, da mussten Sie ja absolut unparteiisch und neutral sein. Jetzt mal Hand aufs Herz, wem drücken Sie jetzt bei der EM die Daumen?
Ich habe auch, als ich schon Schiedsrichter war, natürlich den deutschen Mannschaften immer die Daumen gedrückt, wenn sie irgendwie im Europapokal waren, und zwar jeder, weil ich dann auch Fußball interessiert war. Und da freut man sich natürlich, wenn die deutschen Mannschaften weiterkommen und genauso auch immer der Nationalmannschaft natürlich. Das ist natürlich bei der Euro jetzt auch. Ich bin optimistisch, die ist in Form, das sind gute Jungs und ich drücke uns allen die Daumen, dass wir möglichst die deutsche Mannschaft möglichst lange live verfolgen können, wenn es geht, bis zum Endspiel.
ZDF-Schiedsrichter-Experte Manuel Gräfe im Interview. Vielen Dank.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wir haben sportliche Geburtstagskinder und wir beantworten die Frage, was passierte eigentlich so in der Sportgeschichte am heutigen Tag? Die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Alba Berlin ist unser Top des Tages, denn die Basketballer, die haben nach einer langen Saison mit 83 Pflichtspielen in den Knochen nicht nur ihren deutschen Meistertitel verteidigt, sondern das ausgerechnet nicht nur erneut in der Halle des großen Rivalen Bayern München geschafft, sondern diesmal auch gegen die Bayern mit einer mit 3:1 klar gewonnenen Serie. Es war der 10. Meistertitel für Alba und ich glaube, das könnte ein ganz besonderer sein aus ihrer Sicht.
Ja, allerdings, zumal sie ja gerade auch den Pokal gegen die Bayern verloren haben und so ist das eine sehr, sehr geglückte Revanche. Schauen wir mal auf den Flop des Tages. Das sind die deutschen Synchronschwimmerinnen. Die sind ganz schön untergegangen, muss man sagen. Die haben wieder das Ticket für Olympia verpasst. Wie seit 1996 jedes Jahr, immer. Diesmal waren es Marlene Beuer und Michelle Zimmer. Die wurden beim Qualifikationswettbewerb in Barcelona nur Zehnte. Und die ersten 9, die bekommen das Ticket für Olympia. 1992 gab es das letzte Mal deutsche Beteiligung bei olympischen Synchronwettbewerben.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern. Und selbstverständlich gucken wir doch auch mal auf ein paar ganz besonders sportliche.
Ja, ein posthumer Glückwunsch geht an Otto Ziege. Das war ein ehemaliger Radrennfahrer und Funktionär. Der wäre heute 95 Jahre alt geworden. Und er war 1949 deutscher Straßenradmeister und wurde dem Radsport später teilweise zumindest untreu. Er hat nämlich eine Tankstelle eröffnet. Das hat mit Rad ja nicht so viel zu tun. Aber er war auch sportlicher Leiter des Berliner Sechstagerennen und er ist 2014 im Alter von 88 Jahren verstorben.
Ich habe den noch kennenlernen dürfen, weil ich bei dem Sechstagerennen häufig gearbeitet habe. Ein ganz, ganz großartiger Zeitgenosse, an den ich an diesem Tag ganz besonders denken mag. Und wir sagen Happy Birthday, US-Eisschnellläufer Ass Eric Heiden wird heute 63. 1980 in Lake Placid hat der alle 5 Olympia-Goldmedaillen abgeräumt und das ist absolut einmalig.
Ja, der konnte richtig alles strecken. Das war völlig egal, wie lang die waren. Er hat sie dominiert. Und apropos Dominanz, die Gräfin Steffi Graf, die hat heute auch Geburtstag, wird 52 Jahre alt, die beste deutsche Tennisspielerin aller Zeiten, vielleicht auch die beste Tennisspielerin aller Zeiten weltweit, obwohl da gibt es noch ein paar, die vielleicht auch auf der gleichen Stufe stehen, aber 22 Grand-Slam-Turniere, die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Die hat sie nämlich gewonnen und eben 1988 den Grand-Slam plus die olympische Goldmedaille geholt. Also den Golden Slam, da ist sie einzigartig, aber vielleicht schafft es der Joker. Ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen.
Oh, die Gräfin für mich ewig jung. Ich habe sie immer so im Auge wie sie damals und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie sich da nicht verändert. Im Gegensatz zu ihrem Mann Andre Agassi, der wird schon ein bisschen älter. Gut, aber natürlich, also es gibt noch viele weitere Geburtstagskinder und deswegen liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch an euch alle. Lasst euch heute richtig schön feiern. Es geht ja jetzt auch wieder so ein kleines bisschen mehr. Also alles, alles Gute. Feiert schön.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 14. Juni? Das erzählen wir euch jetzt.
1839, am 14. Juni, da wurde in London auf der Themse die erste Henley-Regatta ausgetragen und seitdem gibt es das in der ersten Juliwoche immer. Das ist dann traditionell jetzt schon so, dass dieses Ruderrennen ausgetragen wird. Dabei muss die Strecke von einer Meile und 550 Yards zurückgelegt werden. Wenn man das mal umrechnet, das sind so ungefähr 2 Kilometer.
Schauen wir auf das Jahr 1974. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland wurde die erste rote Karte bei einer WM gezeigt. Und zwar im Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Chile. Da flog der Chilene Carlos Cachelet vom Platz nach einem Revanche-Foul an Berti Fuchs. Diese historische erste rote WM-Karte zeigte ein türkischer Schiedsrichter, Dogan Babakan heißt er.
Und auch die Chicago Bulls sorgten an einem 14. Juni für Schlagzeilen im Jahr 1998. Nämlich, da gewannen die Bulls mit Michael Jordan ihre 6. NBA-Meisterschaft binnen 8 Jahren. Allerdings war das auch die letzte bis heute. Also seitdem warten sie, stand jetzt auf einen weiteren Titel, die Bulls.
Analyse.
Der FC Barcelona beendet die Saison 2021 im Handball mit dem 61. Pflichtspiel-Sieg im 61. Pflichtspiel. Lupenreine Saison der Katalanen und das bedeutet, am Ende haben sie in Köln auch die Champions League für sich entschieden und das mit einem Kantersieg. Sie haben nämlich den Außenseiter aus Dänemark Aalborg Handbold mit 36-23 geschlagen. Ein Final Four Wochenende ohne deutsche Beteiligung in Köln im Handball und unser Kollege Tim Detmar vom Anwurf Handball Podcast hier auf meinsportpodcast.de, der zieht mal seine 3 Erkenntnisse, fängt aber nicht mit dem Sieger an, Tim, oder?
Meine erste Erkenntnis dieses Final Four Wochenendes hat jedoch weder mit Aalborg noch mit Barcelona zu tun, sondern mit dem Halbfinalgegner der Dänen. Denn man muss wieder einmal festhalten, Paris Saint-Germain und Köln, das passt einfach nicht zusammen. Kurz nach der Pause lagen die Franzosen mit 19-14 und 21-16 im Halbfinale gegen Aalborg in Front, verlieren in der Folge dann die eigene Linie komplett und verlieren dann das Spiel. Dabei ein entscheidender Faktor, wie häufig auch schon in der Vergangenheit, die fehlende Torhüterleistung. Beide Torhüter mit insgesamt nur 6 Paraden, auf der Gegenseite das Duo auf der dänischen Seite mit 12 parierten Bällen. Das war am Ende der entscheidende Faktor für das erneute Aus im Halbfinale für die Franzosen. Die zweite Erkenntnis beschäftigt sich weniger mit dem Final Four als mit der gesamten Saison, denn man wird sich an Aalborg bei Final Four Turnieren gewöhnen müssen oder können. Die Mannschaft hat in dieser Saison schon vor der großen Transferoffensive im Sommer gezeigt, dass sie zu den besten europäischen Mannschaften gehört. In dieser Saison hatten sie im Achtelfinale und im Viertelfinale natürlich auch das nötige Glück, aber die Mannschaft wird qualitativ, unter anderem durch die Verpflichtungen von Aaron Palmason und Christian Björnsen, nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Die Zukunft sieht sehr gut aus für die Dänen. Und zu guter Letzt muss man natürlich auch den Gewinner würdigen. Mit dem FC Barcelona gewinnt die beste Mannschaft dieser Saison hochverdient dieses Final Four. Für die Katalanen ist es der erste Champions League-Sieg seit 2015, für sie eine Ewigkeit. 20 Spiele, 20 Siege in dieser Champions League-Saison. Das erste Team, dem das in der Champions League gelingt. Wirklich keine Schwäche im Kader, von Kaderposition 1 bis 16. Wahrscheinlich eine der besten Mannschaften aller Zeiten. Dazu anders als Paris, sehr homogen und gnadenlos in wichtigen Spielen. Es ist dazu die 61. Trophäe für den scheidenden Trainer Xavi Pascual, der sich freute, als wäre es die erste gewesen. Dazu kann man einfach nur sagen, Chapeau Barcelona.
Tim Detmar vom Anwurf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mit seinen 3 Erkenntnissen des Final Four der Champions League in Köln vom Wochenende. Vielen Dank, Tim.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Natürlich gibt es ein dominierendes Thema, aber wir haben sonst auch noch ein paar Tipps für euch.
Ja, das dominierende Thema, ihr könnt es raten, was könnte es sein? Na klar, Fußball-Europameisterschaft. Gruppe D spielt heute Schottland gegen Tschechien und da haben wir wieder deutsche Beteiligung, nämlich den Mann an der Pfeife, Daniel Siebert.
Daniel Siebert wird dieses Spiel leiten in Gruppe D. Dann haben wir aber noch die Gruppe E. Polen gegen die Slowakei. Das wird, möchte ich sagen, auch eine spannende Angelegenheit. Ich erwarte viel von den Polen. Und dann noch der Knaller Spanien gegen Schweden. Darauf freue ich mich sehr.
Das sind drei wirklich interessante Spiele. Wollen wir mal einfach nur die Tendenz tippen? Also bei der Gruppe D, bei Schottland gegen Tschechien, da sage ich, die Schotten gewinnen. Ich möchte es gerne. Ja? Ja, ich möchte es gerne. Ich fände es gut.
Okay. Allein mir fehlt der Glaube. Ich glaube, Tschechien wird gewinnen, aber klar, warum denn nicht Schottland? Was machen wir bei Polen gegen die Slowakei?
Na, da wird Lewandowski bestimmt dafür sorgen, dass die Polen gewinnen.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich glaube, die Polen gewinnen. Spanien, Schweden. Die Spanien sind immer Favorit. Also ja. Da würde ich auch sagen. Aber ich würde mir so ein Spiel wünschen wie Holland gegen die Ukraine.
Das wäre
also
super.
Irgendwie auch so die ähnlichen Vorzeichen, möchte ich sagen.
Dann sagen wir mal 3-2 für die Spanier, obwohl die ja auch mit Covid jetzt einiges an Problemen hatten. Aber das wäre doch ein tolles Spiel zum Abend hin.
Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da freue ich mich. Und dann haben wir noch Tennis in.
Genau.
Tennis in Halle. Wir haben es anfangs auch schon angesprochen.
Mit Zugpferd Roger Federer, der kommt da ja besonders gern hin, ist jetzt, glaube ich, zum 20. Mal dabei in Halle. Das ist eins seiner Lieblings- und immer wieder angesteuerten Turniere. Und er hat ja in diesem Jahr ja ein paar Probleme noch aus dem letzten Jahr mit reingeschleppt. Eine OP, die er erst wegstecken muss, aber ist ja dann doch recht gut in Tritt schon wieder gekommen, auch wenn er in Paris dann vorzeitig aufgeben musste, aber er war mit seinem Auftritt sehr zufrieden. Was rechnet er sich denn jetzt für Halle aus? Etwa den Sieg?
Ich weiß nicht, ob das das Ziel ist, Nummer eins hier das Turnier zu gewinnen. Ich glaube, wichtig ist für mich, das gut zu überstehen und natürlich gesund natürlich auch nach Wimbledon zu kommen. Das ist mal das Hauptziel. Aber ich glaube schon, dass wenn ich hier gut anfangen kann, dann ist vieles möglich. Und wenn es gut läuft, natürlich, dann freue ich mich riesig. Wenn ich das Turnier gewinnen könnte, wäre das natürlich das wahnsinnig für die Saison auch. Das zeigt mir, dass ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Das wird mir unglaublich viel Selbstvertrauen auch geben und auch Freude natürlich nach dem ganzen harten Weg, den ich durchgegangen bin. Und sollte ich nicht gut spielen oder früher rausfliegen, gut, dann habe ich mehr Zeit für Wimbledon und da bleibe ich wahrscheinlich noch ein bisschen hier, trainiere weiter und hoffe dann natürlich auf Wimbledon, dass es mir dort besser gelingt.
Schauen wir mal, was er macht. Die Kollegen von Chip in Charge, unserem Tennis-Podcast, die haben natürlich alles in Sachen Halle dann auch für euch im Blick, werden da sicherlich am nächsten Montag dann ausführlich drüber sprechen. Und an diesem Montag gibt es ja dann auch noch aktuell den Rückblick auf die French Open, die ja gerade erst zu Ende gegangen sind. Wir haben eingangs ja vom Joker schon gesprochen und die Copa gibt es ja auch, die Kova quasi, um ein kleines doofes Wortspiel zu machen. Ja, es ist... Also der Wettbewerb ist noch absurder als die EM.
Ja, das stimmt allerdings, zumindest unter den Voraussetzungen jetzt gerade. Aber es ist eben Turniermodus aktuell dort drüben und bei uns. Und freuen wir uns also, dass wir jetzt doch wieder eine volle Breite. Ich mag es übrigens, diese drei Spiele am Tag irgendwie sehen zu können. Irgendwie finde ich das gut. Du machst einen Fernseher an und kannst Fußball gucken.
Es ist also immer irgendwas zu gucken, es ist immer irgendwas zu diskutieren und solange es sportlich weiterhin bleibt, da sind wir damit auch sehr zufrieden und haben dann ja auch morgen wieder Stoff, denn wir sind natürlich auch wieder da morgen.
Selbstverständlich, ab 7.07 Uhr sind wir für euch da. Danach gehe ich joggen, habe ich gesagt, dann esse ich Weißwürste, dann trinke ich eine halbe. Und ihr bitte in der Zwischenzeit, abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine kurze Bewertung, gibt uns Sterne und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir haben noch einen kleinen Hinweis, hört doch auch mal rein bei den Kollegen von Sportradio Deutschland, denn die haben natürlich auch alles, was wir Stand jetzt abbilden, auch nochmal im Angebot und haben dann vor allen Dingen auch die Updates für euch. Könnt ihr den ganzen Tag reinhören, alle 15 Minuten gibt es da Sportnachrichten, da seid ihr immer auf dem Laufenden und die Kombination aus Stand jetzt und Sportradio Deutschland und überhaupt den Podcast von meinsportpodcast.de, das ist doch eigentlich allererste Wahl, mehr brauchst du doch als Sportfan eigentlich gar nicht, bist immer auf dem Laufen, hast Sport auf den Ohren und bei uns natürlich sowieso rund um die Uhr mit allen Sportarten, mehr Sportarten, glaube ich, als jeder andere Sender oder jede andere Plattform abdecken kann. Bei uns gibt's das, deshalb einfach mal durchklicken und dann morgen bei uns wieder reinschalten. Gruß und Kuss bis dahin von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.